Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte. Wir machen uns diese Woche große Sorgen um Schauspieler Heinz Hönig. Nach einer Not-OP lag er im künstlichen Koma und ist vergangene Woche wieder aufgewacht. Und nicht nur das, wegen finanzieller Probleme fehlt dem 72-Jährigen das Geld für eine weitere lebensrettende OP. Mit meiner lieben Kollegin Marion Brandl spreche ich heute deshalb über seinen aktuellen Gesundheitszustand, darüber, wer ihn neben seiner Familie jetzt unterstützt und wie es überhaupt so weit kommen konnte. Bevor wir uns aber Heinz Hönig zuwenden, schauen wir wie immer, was in der Promi-Welt sonst noch so los war.
Werbung. Bunte Spotlight.
Am Montag war es wieder soweit. US-Vogue-Chefin Anna Wintour hatte wieder zur berühmtesten Benefizveranstaltung des Jahres eingeladen, der Met Gala. Seit Anna Wintour das Event Mitte der 90er Jahre übernahm, mauserte es sich zum wichtigsten Modeereignis des Jahres. Und es gibt immer ein Motto. Dieses Jahr lautete es The Garden of Time, also Garten der Zeit, was schon ein bisschen abstrakt klingt, aber die Stars und Designer haben das mit dem Garten sehr wörtlich genommen. Blumen waren daher der Trend des Abends und weil ich ja Blumen liebe und Mode sowieso, war ich ganz geflasht von den wunderschönen Kleidern des Abends. Und mein persönliches Highlight war ja zum Beispiel Schauspielerin Zendaya. Die erschien in gleich zwei dramatischen Looks. Und zwar trug sie eine Kreation von Maison Margiela Artisana bei John Galliano. Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja, und das bestand aus einem schimmernden dunkelgrünen Bustierkleid und war mit so ozeanblauem Tüll umwickelt. Und außerdem hat es auch ein sehr aufwendiges Dekor in Form von Weinrebenblättern und kleinen Vögelchen. Und ja, ich musste dabei sofort an einen Märchenwald denken und kam einfach so richtig ins Träumen. Und der andere Look war aber natürlich auch der Hammer. Da hatte sie sich für Vintage entschieden. Sie trug eine noch nie in der Öffentlichkeit getragene Vintage-Couture-Robe von Givenchy aus der Frühjahrskollektion von 1996, also auch aus dem Jahr, in dem sie geboren wurde. Ja, also wirklich sehr genial, denn damit hat sie nämlich auch das Zeitthema noch perfekt getroffen. Und das Allerbeste an diesem zweiten Look war dann aber allerdings noch ihr Blumenschmuck auf dem Kopf. Der sah nämlich so aus wie ein üppiger Blumenstrauß. Also ich finde einfach, Mode macht so einfach richtig Spaß. Apropos Spaß, ein bisschen schmunzeln musste ich auch. Im Vorfeld der Met Gala wurde nämlich gemunkelt, Anna Wintour hätte über die Verlobte von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Lauren Sanchez, gesagt, sie hätte keinen Geschmack und dürfe nur kommen, wenn Anna Wintour das Kleid für sie aussuchen würde. Ja, und ob da jetzt was dran ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber alle waren natürlich mega gespannt, was Lauren Sanchez jetzt letztendlich trug. Und es wurde dann ein Oscar de la Renta-Kleid mit schwarzem Bustier und Perlmutt-Plättchenblumen. Es war wirklich sehr hübsch, aber vielleicht auch ein bisschen gewöhnlich. Vielleicht hätte ein bisschen Bad Taste der Met Gala in New York ganz gut getan. Ja, und jetzt schauen wir noch zurück nach Deutschland, wo jetzt auf jeden Fall bald ein bisschen Schwung in die Bude kommt. In eine Villa in Gräfelfing bei München nämlich. Die hat sich Entertainer Thomas Gottschalk jetzt mit seiner Lebensgefährtin Carina Mross gekauft. Das heißt, den gebürtigen Bayer zieht es von Baden-Baden zurück in seine Heimat. Natürlich haben wir uns bei Bunte auch mal umgehört, was die neue Immobilie zu bieten hat. 283 Quadratmeter soll sie groß sein und auf einem insgesamt 1065 Quadratmeter großen Grund stehen. Bei dem Kaufpreis von 2,8 Millionen dürfte es sich für Thomas Gottschalk um einen echten Schnapper handeln. Und das Schönste, sein neues Domizil grenzt direkt an einem Waldstück, sodass er sich dort mit Spazierengehen und Radfahren fit halten kann. Ich jedenfalls würde mich freuen, wenn ich ihm mal bald beim Joggen begegnen würde. Ja, in den letzten Tagen hat uns ein Thema besonders bewegt, denn eine traurige und ja zugleich schockierende Nachricht ploppte in den Medien auf. Schauspieler Heinz Hönig kämpft um sein Leben. Der 72-Jährige liegt in einem Berliner Krankenhaus. Eine Woche lang lag er im Koma. Am Montag, den 6. Mai, ist er wieder aufgewacht. Deshalb auch wichtig zu sagen am Anfang hier, wir nehmen am Mittwoch, den 8. Mai auf und sprechen über seinen Zustand bis zu diesem Punkt. Ja, und gerade erreichen uns ja täglich neue Nachrichten, nicht nur zu seinem Gesundheitszustand. Leider hat seine Familie auch noch finanziell zu kämpfen. Wie es soweit kam, wie es jetzt weitergeht und was das Leben von Heinz Hönig bis heute geprägt hat, über all das wollen wir in der heutigen Folge sprechen. Dafür ist meine liebe Kollegin Marion Brandl zu Gast. Ich freue mich sehr. Hallo Marion.
Hallo meine Liebe, ich freue mich auch, wenn der Anlass natürlich unfassbar tragisch und traurig ist.
Das stimmt leider. Ja, die Nachricht um den Gesundheitszustand von Heinz Hönig bewegt ganz Deutschland und vor allem leidet natürlich seine Familie unter der Situation. Seine 39-jährige Frau Annika, seine zwei 3- und 1-jährigen kleinen Kinder Giuliano und Gianni und natürlich auch die erwachsenen Kinder aus seiner ersten Ehe Lukas und Paula, die beide Mitte 30 sind.
Und darf ich da kurz einfügen, sie hat ja noch eine Tochter mit in die Ehe gebracht, die war ja damals 12, also auch da ist noch eine Tochter vorhanden.
Sie also auch 5. Die Patchwork-Familie leidet darunter und sie erhielten jetzt aber immerhin die Nachricht, er sei aus dem Koma aufgewacht. Was waren denn seine ersten Worte?
Ja, wie Annika das erzählt hat, schöner geht's nicht. Sie hat ja wohl immer zu ihm gesagt, als er im Koma lag, ich liebe dich, ich liebe dich. Und dann hat er wohl gehaucht, ich dich auch. Also, mei, schöner geht's gar nicht. Wir fragen uns natürlich, wie kam das alles überhaupt zustande? Das hat mit einer harmlosen Magen-Darm-Infektion angefangen, hat sie gesagt. Und dann hat er plötzlich über Schmerzen im oberen Bauchbereich geklagt. Und sie ist ja Krankenschwester. Und damit war ja eigentlich klar, hier ist Gefahr im Verzug. Dann ist er in die Klinik gekommen, man hat ihn aufgenommen. Und dann hat man festgestellt, dass der Stent, den man ihm 2012 eingesetzt hat, entzündet ist. Also das ist noch relativ harmlos, den kriegst du rausgezogen, neuen eingesetzt. Nur hat man da natürlich festgestellt, die Aorta ist entzündet. Das ist unsere Hauptschlagader, quasi unser Lebensnerv und das ist natürlich komplett dramatisch.
Also du hast jetzt schon die Aorta erklärt, aber für diejenigen, die von einem Stent noch nichts gehört haben, das ist ein Geflecht, das man in die Gefäße setzt, um sie zu öffnen oder offen zu halten, damit das Blut zirkulieren kann. Jetzt gab seine Frau Annika ja am 8. Mai ein Update gegenüber RTL. Ich bin gestern wieder ins Klinikum gefahren. Da war es dann so, dass ich darüber informiert wurde, dass die Ärzte mit dem Heinz geredet haben. Er war gestern sehr klar und bei vollem Bewusstsein. Sie haben ihn über seinen Gesundheitszustand in Kenntnis gesetzt und haben ihm dann auch die verschiedenen Optionen erläutert. Er hat sich ganz klar gestern für den operativen Weg entschieden. Alles andere kommt für ihn nicht in Frage. Er hat sich also für eine nächste OP entschieden. Warum braucht er die überhaupt? Was ist da die Vorgeschichte?
Naja, das ist ja alles wirklich hochgradig dramatisch. Wenn er nicht operiert wird, sag ich mal, ist der vielleicht morgen, wenn wir diese Sendung beendet haben, tot. Er braucht diese Operation. Erstmal, du brauchst deine Aorta. Wenn die reißt, stirbt jeder von uns. Also dieser Aorta muss geflickt werden. Da kannst du künstliche Gewebeabschnitte einsetzen. Und wenn er das nicht bekommt, dann ist er dem Tod geweiht. Also diese Operation, dass er da zustimmt, hat er vollkommen richtig gemacht. Man hat aber auch bei diesen ganzen Operationen festgestellt, dass er ein Loch in der Speiseröhre hat. Also schlimmer geht's ja nimmer. Sprich, die Speiseröhre muss ersetzt werden. Das bedeutet, wenn du das alles überhaupt überlebst, dann wirst du künstlich ernährt, dann musst du in die Reha. Also bei jeder Untersuchung kommt hier noch Schlimmeres zutage.
Also kein Wunder, dass dann auch seine Frau Annika diese Entscheidung nicht alleine treffen wollte und entschieden hat, ich lasse meinen Mann aufwecken aus dem künstlichen Koma.
Es gibt ja eine Patientenverfügung, wo das eigentlich alles geklärt wäre, aber vollkommen zu Recht. Ich meine, man hat diesen Mann aus dem künstlichen Koma zurückgeholt, damit er selber über sein Leben entscheiden kann. Und ich meine, künstliches Koma, da brauchst du ein bisschen, bis du wach wirst. Und jetzt konnten die Ärzte halt mit ihm reden. Und das finde ich vollkommen korrekt und wichtig. Und er liebt ja diese Familie. Er musste diese Entscheidung einfach für diese OP treffen.
Aber habe ich richtig verstanden, da besteht auch ein hohes Risiko, wenn diese OP durchgeführt wird, oder? Also die kann auch nicht ganz glatt laufen.
Ja klar, wie bei jeder Operation. Wir reden hier von einer, sag ich mal, 10- bis 12-stündigen Operation und Ärzte sind auch nur Menschen. Und einen Aortariss zu verhindern, ich glaube, das ist wirklich hardcore.
Und weiß man jetzt schon, wann die OP stattfindet?
Nein, ich denke mal, der muss sich so weit stabilisieren, dass man ihn auch einfach wieder in Narkose versetzen kann. Allein jede Narkose birgt ja schon das Risiko, dass du nicht mehr aufwachst, wenn der Körper so geschwächt ist. Und keine Ahnung, also was hören wir denn vielleicht noch in 3 Tagen, was die noch finden? Das ist eine Infektion, die den ganzen Körper alles befallen hat. Das führt zu einer Sepsis und das ist eine Blutvergiftung, die irgendwann sowieso tödlich ist. klingt alles schlimm. Es ist schlimm.
Auch wenn
es
man dir
schlimm.
Jetzt so zuhört, könnte man auch eigentlich denken, es könnte nicht noch schlimmer werden. Ja. Doch in diesem Fall ist es ja leider so. Denn die Familie muss sich ja nicht nur Sorgen um seine Gesundheit machen, sondern hat auch finanzielle Sorgen. Es ist nämlich kein Geld für die notwendige OP da. Jetzt denkt natürlich jeder, wieso? Da zahlt doch die Krankenkasse. Leider nein, denn man kann es kaum glauben, aber Heinz Hönig ist nicht krankenversichert, wie seine Frau bekannt gab.
Ja.
Marion, wie kann sowas sein und von welchen Kosten sprechen wir eigentlich?
Also wir sprechen hier, das hat die Annika auch gesagt, das hat ihr die Klinik so langsam Stück für Stück hochgerechnet, von Operations- und wahrscheinlich Nachbehandlungskosten von bis zu 100.000 Euro. Ja, wie ist diese Katastrophe entstanden? Der war wohl privat versichert und hat irgendwann, weil das wissen wir ja über die langen Jahre, überhaupt kein Geld mehr gehabt, die Krankenkassenbeiträge zu zahlen. Und da kriegst du bestimmt nette Mahnbriefe und dann legst du die zur Seite und der hat halt nichts mehr gezahlt. Und dann hat die Krankenkasse ihn einfach rausgeworfen. Punkt. Ganz banal ist das. Und die haben, nachdem das natürlich jetzt dramatisch wurde, gesagt, ja, zahlen Sie nach, dann nehmen wir sie wieder auf. Aber so einfach ist das alles nicht. Aber das Verfahren läuft wohl.
Und bekommt die Familie jetzt irgendwie das Geld zusammen für die OPs?
Das ist das Großartige an dieser Geschichte. Das ist ja das, was wir auch lernen beruflich, dass du als Schauspieler quasi wie eine erweiterte Familie durch dein Publikum, durch deine Zuschauer hast, die an dir hängen, egal was du für einen Scheiß im Leben gemacht hast. Und da können wir bei Heinz ja viel aufzählen. Also sein neues Management, das ist Siegelring, da gehört Ralf Siegel als Kopf dazu. Die haben sich gedacht, so, wir machen jetzt eine Spendenseite. Und es ist unfassbar und ich glaube, wir haben es eben auch gerade nachgelesen, stündlich ploppt da mehr Geld auf. Wir sind mittlerweile bei einer Summe von 131.000 Euro, die die jetzt für die Operationen zur Verfügung haben. Das ist ja großartig, oder? Wie dann auch mal dieses ganze Internet und online und diese Gemeinschaft funktionieren kann für was Gutes.
Ja, vor allem auch Leute, die zuletzt auch mit negativen Nachrichten für Schlagzeilen gesorgt haben, spenden mit Till Schweiger oder Jan Hofer hat sich auch daran beteiligt, auch sein alter Freund Martin Semmelrogge. Aber natürlich frage ich mich trotzdem, wie es so weit kommen konnte, weil gerade in den 80er und 90er Jahren zählte Heinz Hönig ja zu den größten TV-Stars. Also lass uns doch vielleicht auch noch mal kurz auf sein Leben blicken. Wann und wodurch wurde Heinz Hönig eigentlich berühmt?
Genau, also da wäre ich dir jetzt fast ins Wort gefallen. Das ist genauso. Ich hab's, wenn du das liest, 1981. Kinder, das ist 40 Jahre her.
Wahnsinn, ja.
Ja, selbst wenn der damals für das Boot, so fing er ja an, 7.000 Euro am Tag bekommen hat, bei dem Lebenswandel, den der hatte, das Geld ist weg. Der Heinz hat immer sein ganzes Leben letztendlich von der Hand in den Mund gelebt. Und wir wissen ja auch, sag ich mal, von vorherigen finanziellen Engpässen, dann wissen wir von einer Insolvenz. Ja, da ist einfach kein Geld zu holen gewesen. Der Insolvenzverwalter hat geguckt, was da ist. Es irgendwie waren 200.000 Euro Schulden und auf dem Konto waren 3.000.
Und was man ja auch nicht vergessen darf, also er wurde nicht nur finanziell sozusagen belohnt für seine schauspielerische Leistung, sondern er hat ja auch zahlreiche Preise eingeräumt. Also er war ja Träger des Adolf-Grimme-Preis oder auch des Bambi, auch vom Deutschen Fernsehpreis. Und hat es auch persönlich was mit ihm gemacht? Also du hast ihn ja auch mal erlebt. Wie ist denn der als Mensch?
Also erstmal, die Preise sind toll, aber du kannst nicht davon abbeißen. Du musst es abstauben. Das ist das Einzige, was dir bleibt, weißt du? Also, du bist berühmt, aber das wissen wir auch von vielen anderen Schauspielkollegen. Wir verdrängen das immer. Wir sehen die auf dem roten Teppich, wir fotografieren die. Aber wenn der Vorhang fällt, ist da nichts mehr. Da ist kein regelmäßiges Gehalt. Und dann gehen die stempeln oder sie machen eine Zweitkarriere als Coach oder sonst was. Und wir wissen, dass Heinz natürlich 150 Rollen dazwischen immer gespielt hat. Aber wie gesagt, damit hast du laufende Kosten zu decken. Ja.
Und wie hast du ihn erlebt, wenn du ihn mal getroffen hast?
Also, das ist echt lustig. Jeder, der ihn getroffen hat, weiß, dass er ein Haut drauf ist, ein wahnsinnig emotionaler Mensch. Man darf es hier sagen, ein Puffgänger, ein Weiberheld und ein grandioser Charakterdarsteller. Und wenn der vor dir gesessen ist mit seinen blauen Augen, hättest du ihm alles geglaubt. Und das haben ihm auch viele Frauen geglaubt. Aber hast du ihm die falsche Frage im Interview gestellt, dann sprang der auch schon mal vor Wut über den Tisch. Also ein unberechenbarer, emotionaler Mann. Aber für einen Film halt sein absolut Stärke.
Aber wer ja auch unter dieser Art litt, war seine erste Frau Simone. Mit der war er ja von 1988 bis 2012 verheiratet. Denn auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab und er heute etwas inflationär verwendet wird, man kann schon sagen, das war eine toxische Beziehung. Und von der sie ja auch sagte, wenn es ganz hart auf hart kam, dann gab es auch mal eine Ohrfeige oder noch schlimmer. Wie erinnerst du diese Beziehung?
Also sie hat das ja noch drastischer früher auch gesagt, dann wurde man auch schon mal an die Wand geknallt. Also dass es da handgreiflich zuging, das haben ja beide immer wieder betont, haben das immer wieder...
Er hat das auch zugegeben quasi, weil er hat ja auch zu seinem Buch, das er damals veröffentlicht hat, auch ein Interview gegeben und er hat dann auch sowas in der Art gesagt, ja, da klatscht man sich schon mal gegenseitig an die Wand. Also das kann man schon auch als Eingeständnis
wortwörtlich,
deuten,
ja. Genau, von beiden auch. Und hat dann immer, ja, Heinz der Stier, so hieß ja auch seine Stiftung, darum gewitzelt. Aber ich glaube, das Wort toxisch, also Menschen, die sich manisch lieben oder auch manisch abstoßen und in den Kampf gehen können, die nicht voneinander loskommen, so war diese Ehe auch. Und sie hat ja dann angefangen, was man weiß, sehr viel Alkohol zu sich zu nehmen. Letztendlich ist sie an gebrochenem Herzen gestorben, weil das war halt ein großer Kummer, den sie in dieser Liebe immer wieder erfahren hat. Das Schöne daran war, letztendlich, das sehen wir auch ein bisschen jetzt mit seiner neuen Ehe, dass er diese Gefühle auch in Frauen auslösen kann. Und umgekehrt sagt er, ich verlasse Simone nicht. Er hat sich ja nicht scheiden lassen. Der ist fremdgegangen, dann lebten andere Frauen mit dem Haus. Die musste auf den Zug, die ist gestürzt. Und was hat er gemacht? Er hat sie nochmal geheiratet,
genau,
kurz bevor sie starb.
Es gab diesen Moment, da hatte sie es vermeintlich geschafft, sich von ihm zu lösen. Und dann
hat er gesagt, Schätzchen, zieh dein altes Brautkleid an, passt dir ja noch, ja, hast nicht zugenommen, ich heirate dich nochmal. Also, da geht kein Mensch. Und beim Zuhören merkst du, Gott, man möchte schreien, lasst euch doch los. Aber nee, die beiden wurden durch den Tod geschieden. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die andere Ehe jetzt auflöst.
Aber was man sich ja auch fragt, wieso kam man mit so einem krassen Verhalten durch? Also man musste, wie er privat tickt, man hat mitbekommen, wie er am Set ausgerastet ist. Der muss doch einen wahnsinnig schlechten Ruf gehabt haben, oder?
Ja, wir diskutieren das in den heutigen Zeiten ja anders, ja, und regen uns über Til Schweiger auf. Und wir wissen ja von Dieter Wedel, das macht's nicht besser. Aber früher war das so. Erstens mal die Macht der Männer am Set, auch, sag ich mal, der großen Schauspieler, die sich alles erlauben durften. Da ging's halt zur Sache, Schätzchen, hätte ich beinahe gesagt, ja. Das wurde denen durchgelassen. Das war ein großer Schauspieler, der hatte seine Marotten, aber die Einschaltquote hat gestimmt, dann waren alle happy.
Aber so ganz lang ging das ja doch nicht mehr gut, weil ich glaube, so nach dem Tod seiner Frau, so ab 2012, da wurde es beruflich schon etwas schwieriger. Wie ging es denn da für ihn weiter? Wie war er dann noch aufgestellt?
Er hat vom Tod seiner Frau auf dem Traumschiff erfahren, also er war eigentlich auch weg, weg, weg. Klar, wenn du weißt, du hast so einen schwierigen Typen, unberechenbar am Set, dann würde ich als junger Regisseur den weniger engagieren. Der hat, was dann viele machen, viele Theaterrollen gehabt und immer mal hier oder da einen kleinen Auftritt. Ja, und das, wie gesagt, wo soll denn da das Geld für allein schon tägliche Miete herkommen? Dann hat er die Finca in Mallorca verkauft, wo er lange gelebt hat. Auch so dieses offene, freie, warme Leben und ist zurück. Wie so oft, heim zu Mama und Papa, ist in den Harz gezogen. Da hat er wahrscheinlich noch ein Zimmer in der alten Wohnung gehabt. Ja, wie du halt schaust, dass du durchs Leben kommst. Und das war eine schicksalshafte Entscheidung.
Und kurzzeitig war er ja auch noch ins Dschungelcamp eingezogen. Da war er auch noch Untermieter, kann man so sagen. ja, aber jetzt ging es ja zumindest privat nochmal bergauf für ihn. Wir haben ja jetzt schon öfter seine aktuelle Frau Annika erwähnt.
Ja.
Wie würdest du die Beziehung der beiden beschreiben? Man könnte schon ja auch denken, dass ein Altersunterschied von knapp 30 Jahren ja auch vor Herausforderungen stellt, oder?
Ja, aber das haben wir ja in unserem Beruf ganz oft erlebt. Mein Gott, was macht denn der Altersunterschied schon, wenn man sich liebt, wenn man sich sexuell anzieht? Ja, wenn du glaubst, das ist der Mensch, mit dem springe ich von der Klippe und dann schwimmen wir auch noch, verstehst du, bis Portugal. Ja, also es muss genauso gewesen sein. Er ist ja, wie gesagt, nach Hause gezogen und im Harz hat er diese Frau gesehen und es hat ihn wie ein elektrischer Blitzschlag getroffen und hat gewusst, die will er. Erst war man irgendwie nett befreundet, weil die hatte ja da auch ein Theater, wo sie so hobbymäßig Veranstaltungen gemacht hat. Dann nähert man sich beruflich an, da gibt er ein paar Tipps, als so alter, natürlich weißer Schauspieler. Und daraus entstand dann auch, sag ich mal, natürlich eine erotische Beziehung. 6 Wochen nach dem ersten Kuss hat er ihren Heiratsantrag gemacht. Und verrückt wie die Alte war, hat sie gesagt, ja. Und Und wie gesagt, das muss ja auch sexuell noch gut geklappt haben. Es ist ja ratzifatzi dann der Sohn geboren worden, der jetzt 3 Jahre alt ist. Dann nochmal ein Sohn geboren worden. Also, mei.
Ja. Ja, und da hat er sich auch nochmal an seinen Vaterfreuden hingegeben. War auch mit denen noch recht aktiv irgendwie, ist im Wald spazieren gegangen und hat sich sehr daran erfreut, die aufwachsen zu sehen.
Ja, klar. Ich meine, jetzt ist der damals halt 69 gewesen, hatte, sag ich mal, außer Theater nicht viel zu tun. Er konnte jetzt der Vater sein, das hast du ja oft bei späten Vätern, den er für seine jüngeren Kinder, die ja 36 und 34 sind, selber schon verheiratete Kinder haben, gar nicht sein. Der war ja nie existent. Und jetzt hast du da 2 so herzliche Kinder und du merkst, wie dein Leben weitergeht. Und das gibt natürlich so eine Kraft, die Bäume versetzen kann. Meine liebe Kollegin, die Anja, hat die ja getroffen, hat die erlebt. Die sagt, sie, das ist unfassbar. Also den Altersunterschied merkst du kaum, denn beide sind, lass es naiv, keine Ahnung, was das für ein Wort ist, für die ist das Glas immer halb voll. Ja, die wissen nicht, wie sie die Miete bezahlen, die Windeln bezahlen, ja, wo der nächste Job herkommt. Und die Liebe macht sich stark. Das, was wir immer so in Kalendersprüchen lesen, also trifft hier vollkommen noch zu.
Ja, dann hoffen wir einfach auch, dass sie jetzt von dieser Liebe auch zehren können. Und die Situation ist ja wirklich auch wegen der kleinen Kinder besonders tragisch. Und man kann jetzt einfach nur hoffen, dass sich alles irgendwie nochmal zum Guten wendet für diese Familie. Und eins hat Heinz Hönig ja in seinem Leben bewiesen. Er ist einer, der sich Herausforderungen stellt.
Ja, genau. Und jetzt möchte ich nur ein Zitat von ihrer, sag ich mal, Instagram-Story zitieren, was mir sehr gut gefallen hat. Sie sagt, es kommt nicht darauf an, in guten Zeiten Händchen zu halten, sondern in schlechten Zeiten nicht loszulassen. Na, das nehmen wir doch mit für den Tag.
Absolut.
Werbung.
TV-Liebling Evelyn Bordecki hat endlich ihr Liebesglück gefunden. Aber weil sie das lange verheimlicht hat, fragen wir diese Woche mal die Sterne, ob das die richtige Basis für eine Langzeitbeziehung sein kann. Evelyn Bordecki wird am 20. September 36 und ist damit von Sternzeichen Jungfrau und verlieben auf den ersten Blick. Nichts für das Sternzeichen Jungfrau, denn die Jungfrau geht die Liebe erstmal analytisch an, mit Pro- und Kontralisten, aus der sie dann mit ihrer wählerischen Art potenzielle Partner wieder rausstreichen kann. Kein Wunder, dass sie erstmal versucht hat, in TV-Dating-Formaten wie Take Me Out oder Topf sucht Bordecki Mr. Right zu finden. Jetzt hat sie aber scheinbar auch ohne Casting gefunkt, und zwar privat. Wer der Glückliche ist? Der erfolgreiche Immobilienunternehmer Andreas Schrobak. Im Internet findet man viele Fotos von ihm neben Politgrößen wie Angela Merkel oder Christian Lindner. Was Jungfrau Evelyn Bordecki also an ihrem Andreas so anziehend finden könnte? Jungfrauen lieben eine ausgeprägte kommunikative Beziehung, sich gegenseitig immer wieder mit unglaublichem Wissen und abgefahrenen Neuigkeiten zu verblüffen. Genau das begeistert das Sternzeichen. Und wovon könnte man sich schon begeisterter erzählen als von einem Treffen mit Angela Merkel? Klingt, als hätte die junge Liebe, die seit Mitte letzten Jahres wächst, also eine gute Chance, in unendliche Tiefen zu gehen. Einen kosmischen Tipp haben wir dennoch an Evelyn Bordecki. Als Jungfrau gewinnt nur derjenige freien Zugang zu ihrem Herzen, der sich ihr ehrlich gegenüber präsentiert. Daher, diese Ehrlichkeit wird meist auch von dir erwartet. Das heißt, auch zur großen Liebe stehen, wenn man sie gefunden hat. Und außerdem gilt ja sowieso, wenn man es teilt, wird Glück nur noch größer. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Nachricht schreiben. Entweder per Mail an buntemenschen@boda.com oder per Direktnachricht auf Instagram an bunte_magazin. Und damit bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon. Tschüss.
Und jetzt noch unser Podcast-Tipp für alle, denen ihre Fitness, ein gesunder Körper und Geist wichtig sind. Bei Auf Herz und Nieren sprechen renommierte Ärzte, Ärztinnen und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Auf Herz und Nieren, jeden zweiten Mittwoch neu. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.